Expertengeflüster mit Virtual 7.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Virtual 7 Podcasts. Mein Name ist Björn und ich bin ganz gespannt und hocherfreut, heute mit ein paar lieben Kollegen hier zu sitzen. Dabei habe ich heute den Michael, den Marek und den Arne. Und ich möchte euch bitten, euch mal kurz vielleicht vorzustellen.
In umgekehrter Reihenfolge. Ich bin Arne. Hallo, ich bin Content Creator bei Virtual 7 und heute in der Funktion des Co-Moderators quasi tätig. Ich habe gar nicht so viel zu erzählen, sondern auch viel mehr ein paar Dinge zu fragen. Und damit gebe ich eigentlich direkt schon weiter an Micha oder Marek, damit ihr euch mal vorstellt, worum es hier eigentlich geht vielleicht.
Ja, dann übernehme ich mal kurz. Ich bin Marek. Heute geht's um unser Cluster. Michael und ich, wir arbeiten im Justizcluster bei uns. Ich habe da einige Rollen, mache da viel intern, viel Arbeit mit dem Team zusammen, arbeite am Team. Michael ist viel im Operativen unterwegs und unterstützt uns im Recruiting. Und heute wollen wir euch einfach ein bisschen erzählen, worum es bei uns so geht, was wir so machen und warum wir das machen. Und ich gebe mal weiter an Michael, der kann euch auch sagen, worum es geht.
Ja, hallo, ich bin Michael. Wie schon gehört, ich bin eher der Techniker bei uns im Cluster. Und arbeite direkt an dem Kundensystem, übernehme auch die Rolle des Recruiting Supports und definiere die Stellen, suche die Leute mit aus und freue mich heute auf jeden Fall hier zu sein und ein bisschen was über unseren Cluster erzählen zu können, warum wir so gut sind.
Customer Cluster Justice. Spannend. Was macht ihr?
Wir arbeiten an den Justizsystemen, vorzugsweise der elektronischen Akte in mehreren Bundesländern. Und sorgen im Prinzip dafür, dass die Gerichte digital arbeiten können. Also wir treiben die Digitalisierung an den Justizsystemen mit voran.
Okay, das heißt, diese ganze Aktenschlepperei von den Anwälten, Staatsanwälten, Richtern, wie auch immer was, fällt dann weg?
So ist der Plan. Es gibt auch schon Gerichte, die elektronische Akte als führende Akte nutzen und gar nicht mehr wirklich mit Papierakten arbeiten, nur noch in Notfällen beziehungsweise als Backup-Lösung, falls die Systeme mal nicht bereitstehen.
Okay, was macht ihr da genau?
Wir administrieren die Server für die elektronische Akte auf Ebene des WebLogic von Oracle, in dem die Anwendung halt deployed ist. Wir beheben Fehler, wir aktualisieren, wir planen auch neue Systeme in Testumgebung, in Schulungsumgebung und im Groben und Ganzen, wir sorgen dafür, dass es läuft und vorangetrieben wird.
Ich muss eine Rückfrage stellen. Was genau ist denn jetzt eine E-Akte?
Eine E-Akte, das ist wie die Papierakte im Gericht. Im Gericht gibt es ja dann diese riesengroßen Aktenstapel, die dann aus Zeugenaussagen bestehen, Polizeiermittlung, Ermittlung der Staatsanwaltschaft. Und das Ganze muss ja zusammengeführt werden. Das Ganze ist digitalisiert dann vorhanden als zum Beispiel PDF-Dokumente, die dann in einem wie Ordner zusammenhängen. Dieser Ordner bildet die Gerichtsakte, hat natürlich einige Vorteile, gerade wenn man nach bestimmten Begriffen sucht. In einem digitalen Dokument kann ich viel einfacher und schneller suchen, als wenn ich wirklich eine Papierform das Dokument selber durchgehen muss und die Stelle finden muss.
Und wo liegt dann diese Akte? Also die Papierakte ist klar, liegt bei der Verhandlung auf dem Tisch. Und die elektronische Akte, die ist dann auf dem Rechner der Staatsanwaltschaft und der Richter und der Rechtsanwälte. Und wo liegt die sonst so?
Die liegt zentralisiert in einem Dokumentenmanagementsystem abgelegt und die Systeme greifen darauf zu. Und somit können die Richter die Akte von der Verhandlung, die sie gerade brauchen, über dieses zentrale System mit ihrem eigenen PC öffnen und auch bearbeiten.
Live, miteinander.
Genau.
Die ganze Zeit.
So schaut's aus.
Gefahren, cool. Das war meine Rückfrage dazu.
Ah, ja. Danke, Arne.
Gerne.
Ja, verrückt. Das heißt, es ist alles im Prinzip in einer großen Datenbank oder ist eine große Plattform, auf der quasi dann alle, wie heißt das Wort? Gerichte, Anwälte, Staatsanwaltschaften.
Justizen?
Sind das Justizen?
Also sind alles Justizbetriebe irgendwie, die mit der Justiz halt zusammenhängen. Die Justiz besteht eben nicht nur aus Gerichten.
Mhm. Rechtspflege. Instanzen war das richtig.
Instanzen.
Das war das Wort, glaube ich, was ich suchte. Entschuldige bitte. Das heißt, alle Instanzen können damit arbeiten?
Alle angeschlossenen Instanzen, ja. Es gibt weiterhin Gerichte, Staatsanwaltschaften, die noch nicht an der elektronischen Akte als solches angeschlossen sind. Das heißt aber nicht, dass sie noch nicht digital arbeiten können. Die E-Akte sorgt vor allen Dingen dafür, dass die Akten untereinander kompatibel sind und auch hin und her geschickt werden können. Okay. Zwischen den verschiedenen Instanzen.
Wo ist da der Unterschied zu früher? Also früher wurden, glaube ich, Papierberge dann durch die Gegend gefahren.
Es ist sicher, es geht schneller und man hat auch Datenschutz in dem Fall drin, weil du kannst damit ganz genau definieren, wer darf drauf zugreifen. Was, wenn ich eine Akte per Kurier verschicke, wer garantiert, dass der Kurier nicht selber reinguckt? Das passiert bei der elektronischen Versandform nicht so einfach. Es ist alles verschlüsselt auch. Wie gesagt, es geht schneller. Wenn du jetzt eine Akte von München nach Mainz schicken musst, der Kurier braucht ein paar Stunden. Wenn ich das elektronisch verschicke, ist das fast in Echtzeit sofort drüben.
Spannend. Was macht ihr dadurch besser? Also wir sparen Zeit, wir sparen wahrscheinlich Gelder, Zeiten von den Gerichten. Wird das dadurch halt irgendwie optimiert? Oder?
Die Verhandlungen selber nicht. Weil ob ich jetzt digital mitschreibe oder handschriftlich, das ändert ja an der Verhandlung selber nichts. Aber die ganzen Hintergrundprozesse werden beschleunigt, wie Nachrichtenversand, Dokumentenpflege, Aktenpflege. Und dadurch sparen wir halt wirklich den Bürger Steuergeldern ein.
Ich hatte da noch einen Einwand zu. Es ermöglicht jetzt ja auch das vermehrte Aufkommen von Videokonferenzen, also man Verhandlungen vielmehr, von Videoverhandlungen. Durch die elektronische Akte ist man ja dann in der Lage, wie du gerade gesagt hast, Kiel und Mainz meinetwegen miteinander per Video zu verbinden. Beide können gleichzeitig an der Akte arbeiten und sozusagen dieses Verfahren abschließen, ohne dass man sich in der Mitte treffen muss oder dass irgendwelche Personen hier und dort hinreisen müssten. Also dort sehe ich auf jeden Fall eine Verbesserung. Wenn ich das außen vor, ich arbeite nicht mal in dem Cluster, aber das ist mir gerade so eingefallen, das ist ja durchaus noch ein Vorteil davon. Sagt mal einer mal ja.
Ja.
Das heißt, die Justiz wird im Grunde genommen digitaler.
Genau, das ist unser Ziel.
Das hört sich doch mal gut an. Wer arbeitet bisher damit?
Gerichte, Staatsanwaltschaften, also verschiedenste.
Also
Gerichte.
Alle in komplett Deutschland oder wie läuft das?
Nein, also wir selber betreuen Bayern, Rheinland-Pfalz und Hamburg. Die verschiedenen Rechenzentren, die das Ganze hosten, also bereitstellen. Aber zum Beispiel, das heißt auch nicht, dass in Bayern alle Gerichte schon mit der elektronischen Akte arbeiten. Aber große Gerichte wie zum Beispiel das Oberlandesgericht München sind bereits angeschlossen und arbeiten digital.
Wie geht's da weiter? Also gibt's da irgendwas in Planung? Mehr Bundesländer, mehr Gerichte?
Gibt es auch in unserer Planung, dass wir für mehr Bundesländer tätig werden, weil wir natürlich auch wissen, welche Bundesländer die elektronische Akte einsetzen. Potenziell für die Zukunft ist ja im Zuge des Digitalisierungspaktes sowieso geplant, dass restlos alle Instanzen digital arbeiten. Und dann ist für uns als Cluster natürlich das Ziel, diese Bundesländer auch zu bekommen in der Betreuung.
Ich glaube, jetzt musst du erklären, was der Digitalpakt ist.
Letztendlich ist es eine Gesetzesvorlage beziehungsweise eine Planung der Bundesregierung, die Behörden zu digitalisieren, einerseits untereinander, andererseits aber zum Beispiel auch für die Bürger.
Mhm. Gibt es da ein Ziel? Also hatte die E-Akte jetzt zum Beispiel in die Einführung irgendwie so das Ziel 2022 oder 2021, seit wann gibt es sie überhaupt in Bayern? An dem Oberlandesgericht München, das muss jetzt dann bis dann und dann abgeschlossen sein oder für das gesamte Bundesland Bayern. Gibt es da irgendwelche Ziele, die vorgegeben sind oder man macht jetzt einfach mal nach und nach und ist froh darüber, dass es überhaupt erstmal läuft?
Ich weiß es leider nicht ganz genau. Es wird wohl ein Ziel geben, ein Zieldatum, bis wann alle verschiedenen Instanzen angeschlossen sind. Bisschen seit wann es das gibt, wir selber betreuen in Bayern seit 2016. Das ganze System gab es aber auch schon vorher. Und da war das aber noch ein Pilotprojekt in Landshut. Also das Landesgericht in Landshut war eins der ersten Pilotgerichte für die elektronischen Akte in Bayern. Wir haben aber zum Beispiel auch Einblick in die Pläne verschiedener Bundesländer, die wir betreuen, wann welches Gericht, wann welche Staatsanwaltschaft angeschlossen wird mit ihren Benutzern. Also es gibt letztendlich da auch die Planung, immer weiter voranzutreiben. Und das wird auch so gemacht.
Spannend, voll spannend. Habt ihr denn da Feedback dann schon bekommen, dass es richtig gut läuft oder dass es Probleme gibt, wie ihr mit den Problemen umgehen könnt? Oder ist schon mal sowas richtig abgestürzt, dass man tatsächlich, wie du eingangs gesagt hattest, auf das Papier zurückgreifen musste?
So richtig direkt abgestürzt haben wir in unseren Kundenbereichen, also in den Bundesländern, wo wir tätig sind, noch nicht mitbekommen, dass das jemals passiert ist, dass die wirklich zurückschwenken mussten. Es gibt natürlich immer wieder Probleme. Das betrifft nicht unbedingt die Software an sich, dass wir administrative Probleme haben. Das gibt's auch, vor allen Dingen Performance-Probleme. Sehr oft sind es aber auch fachliche Probleme. Das bedeutet, bestimmte Funktionen, was mit einer Akte gemacht werden muss, funktioniert nicht so, wie erwartet. Und dann wird an den Softwarehersteller einfach ein Problemticket erstellt und in der nächsten Version das Ganze dann gelöst.
Okay. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Podcast nur über die E-Akte laufen lassen. Aber eine Frage dazu habe ich noch. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wie sicher sind die Daten, vermeintlich jedenfalls, wie vermeintlich sicher sind die Daten, die da dann jetzt zentral gespeichert werden von, keine Ahnung, ein paar Millionen Bundesbürgern und deren sehr privaten Klagen?
Ich würde sagen, die sind sehr sicher. Die Daten liegen einerseits voll verschlüsselt auf den System. Weiterhin sind die Systeme komplett voneinander abgetrennt. Also wir sehen zum Beispiel in Bayern nicht die Daten von Rheinland-Pfalz. Das ist ein Beispiel. Außer es gibt einen Aktenaustausch, dann wird die ganze Akte natürlich rüber transferiert. Aber auch so von der administrativen Seite aus können wir nicht auf die Akten zugreifen. Es gibt eine komplette Trennung zwischen dem Justizbereich, also die wirklich damit arbeiten, und uns als operativen Bereich. Wir haben andere Zugriffe. Wir haben keine direkten Zugriffe, wie gesagt, auf die Akten selber. Wir können nur die Applikation an sich administrieren von der Serverseite aus und da auf Probleme zurückschließen. Sollte es aber zum Beispiel fachliche Probleme geben, können wir zum Beispiel auch nicht weiterhelfen. Da muss die Justiz eingreifen und der Hersteller der Software.
Genau, das ist vielleicht noch ganz gut zu erwähnen. Die Software, wir betreuen die. Also wir sind, anders als viele andere Cluster bei uns, nicht wirklich in der Entwicklung tätig. Die Software, die bei den Gerichten eingesetzt wird, wird von einem Drittanbieter entwickelt. Wir sind wirklich für die Administration zuständig. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass die Sachen auch verfügbar sind, dass die Server laufen, dass die Performance funktioniert und dass eben jeder, der auf eine Akte zugreifen muss, auch zugreifen kann.
Spannend. Das heißt, wir sorgen im Endeffekt dafür, dass die Papierakten verschwinden und das Ganze halt irgendwie digitaler verfügbar ist. Und
wir streamlinen die Justiz.
Oh. Wow. Gut. Customer Cluster Justice. Was macht ihr noch? Wer seid ihr? Wie setzt ihr euch zusammen? Warum seid ihr hier? Also klar, haben wir gerade gelernt, um die Justizbehörden papierlos zu machen und im Prinzip für einen digitalen Austausch zu sorgen, wie jetzt die E-Akte. Was macht ihr noch?
Also das Customer Cluster Justice ist entstanden aus der Abteilung Infrastructure and Operations. Vor unserer Umstellung auf Responsiveness und wirklich diese fachliche Orientierung hatten wir technisch getrennte Bereiche. Und das war bei uns die Infrastructure and Operations, weil wir sozusagen, wie ich vorhin erwähnt habe, wenig Entwicklung machen und mehr wirklich diese Administration, diese Infrastruktur.
Ich erinnere mich dunkel, aber der Marek ist schon so lange da, der hat das total verinnerlicht.
Der Marek ist schon so lange da und der ist seit Beginn dieser Infrastructure and Operations Abteilung, die es auch noch nicht immer gab. Aber seit Beginn ist er mit dabei, weil damals war ich Head der Abteilung und die hatte neben den administrativen Tätigkeiten bei unseren Kunden auch unsere internen administrativen Tätigkeiten für die interne IT mit drin. Und jetzt mit der Umstellung hat sich das ein bisschen aufgetrennt. Wir haben das Core Cluster IT, das sich um unsere Unternehmens-IT kümmert. Und wir haben das Customer Cluster Justice, wo die meisten Leute aus Infrastructure and Operations gelandet sind, weil wir da eben weiterhin diese Infrastrukturbetreuung machen.
Das heißt, wenn früher das Faxgerät nicht ging, hat man Marek angerufen.
Wenn genau. Ich erinnere mich an Geschichten mit Faxkarten und sowas, aber das ist ein Insider, da reden wir in einem anderen Podcast mal drüber. Ja, wenn es um Budgetmanagement geht. Da bin ich aber gespannt.
Gut, okay, wir wissen, wo es herkommt, aber wer seid ihr jetzt? Wie stellt ihr euch auf? Wie läuft die Zusammenarbeit? Wie arbeitet ihr?
Also die Zusammenarbeit läuft sehr gut, natürlich. Unser Team besteht aus um die 10 Leute, glaube ich. 16. 16 sehe ich gerade auf dem Laptop. Wir wachsen. Ja. Wir wachsen stetig. Und wir haben Kollegen aus Deutschland, über ganz Deutschland verteilt, also vom Norden bis in den Süden, haben wir Kollegen, die aus dem Homeoffice zusammenarbeiten. Und wir haben auch Kollegen in Rumänien, die auch von dort per Remote uns unterstützen. Und diese Remote-Zusammenarbeit, die sich ja in den letzten Jahren etabliert hat, wo jeder Erfahrung mit sammeln musste, funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Wie genau das organisiert wird, das kann Michael, glaube ich, gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Der ist in den Stand-ups und ähnlichen Meetings dabei. So, unser Gesamtansatz ist, dass wir ein Team aus Experten haben, die sich mit den Fachverfahren auskennen, die sich mit der Technologie auskennen und die mehrere Kunden betreuen können. Also bei uns ist der Ansatz nicht, dass wir ein Team je Kunde haben, sondern wir haben ein zentrales Team. Jeder Kunde hat seinen Ansprechpartner und seinen Projektleiter. Aber das Doing passiert in diesem Expertenteam und das kann mehrere Kunden betreuen. Somit können wir die Ressourcen, die wir haben, bestmöglich einsetzen und können eben verschiedene Bundesländer betreuen, den Betrieb zu machen. Und wie so die tägliche Arbeit aussieht, wie gesagt, ich glaube, da ist Michael besserer Ansprechpartner.
Du hast erwähnt, ihr habt auch rumänische Kollegen. Wie werden die mit in die Arbeit integriert?
Die werden voll integriert. Marek hat es schon angesprochen, wir machen täglich ein sogenanntes Stand-up. Geht ungefähr eine Viertelstunde, wo jeder kurz erwähnt, an welchem Thema er gerade arbeitet, bei welchen Kunden. Dann haben wir, wie es Marek schon sagte, ja, ein Projektleiter pro Kunde. Die sind sozusagen der SPOC, der Single Point of Contact für unsere Kunden. Dort gehen die ganzen geplanten Aufgaben ein und die Projektleiter verteilen die dann auf das komplette Team. Also wir suchen nicht aus, wer sitzt wo, um zu sagen, wer welche Arbeit kriegt, sondern wer hat gerade Zeit, wer hat das Wissen und die Zeit dazu. Das heißt, für die Kunden ist so gesehen nicht ersichtlich, wer jetzt gerade Aufgaben macht, außer es gibt Aufgaben, wo wir Kontakt mit dem Kunden haben, wo wir dann noch den technischen Ansprechpartner natürlich nennen. Aber Aufgaben, die im Hintergrund passieren, Fehleranalysen etc., das macht mal ich, mal macht das ein Kollege aus Rumänien, mal macht das jemand aus dem Norden. Kommt immer ganz drauf an, wie man verplant ist. Mhm.
Das heißt, sie arbeitet sehr serviceorientiert.
Genau. Wir haben dafür ein Plannerboard pro Kunde, wo es für jede Aufgabe, sei sie noch so klein, eine Karte gibt. Und es gibt Karten, die sind direkt schon zugewiesen für bestimmte geplante Aufgaben. Aufgaben, die ein bisschen warten können, die werden noch nicht zugewiesen. Und wer gerade Zeit hat, nimmt sich so eine Karte und arbeitet die Aufgabe ab.
Also so ein klassisches Kanban-Board dann. Genau. Okay, cool. Wo sind die großen Herausforderungen dabei?
Einerseits gibt es Kunden, die wollen unbedingt deutsche Kommunikation. Da ist die Herausforderung, mit den rumänischen Kollegen, die dort mit einzubinden. Die können zwar selbstständig arbeiten, müssen aber für E-Mail-Kontakt etc. immer wieder auf deutschsprachige Kollegen zurückgreifen. Was aber nicht bedeutet, dass sie zu uns nach Deutschland müssen. Wir haben auch rumänische Kollegen, die sehr gut Deutsch sprechen. Was haben wir so für Herausforderungen? Zurzeit ist es die Kapazität. Wir versuchen uns natürlich noch zu vergrößern, was Manpower angeht. Dafür stehe ich ja auch mit da als Recruiting Support. Und es kommen aktuell auch wieder sehr viele Aufgaben, die relativ schnell erledigt werden müssen.
Also ich glaube, eine große Herausforderung ist, dieses zentrale Team wirklich zu managen und die Aufgaben zu verteilen. Das erfordert eine hohe Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Projektleitern und den unterschiedlichen Ansprechpartnern von den Kunden, weil es können jetzt nicht alle 3-4 Projektleiter auf den gleichen Kollegen zukommen und sagen, hey, ich habe eine Aufgabe für dich, bitte kümmere dich jetzt darum. Die müssen sich natürlich gegenseitig abstimmen, mit dem Team abstimmen, schauen, wie ist die Ressourcenplanung, wer hat Zeit, wer ist verplant, wer macht das nächste Update und sowas. Also ich glaube, da steckt viel, viel Planungsaufwand dahinter, was eine Herausforderung darstellt. Aber am Ende ist das, glaube ich, der richtige Ansatz.
Das heißt, ihr sucht Unterstützung im Projektmanagement?
Aktuell suchen wir Unterstützung eher in der Administration. Also falls du irgendjemanden kennst, der sagt, WebLogic-Server, das kenne ich in- und auswendig, das mache ich seit 20 Jahren, dann bitte immer her mit dem Kontakt. Im Projektmanagement sind wir momentan ganz gut aufgestellt. Also wir haben unsere Projektleiter, die Abstimmung funktioniert auch. Es ist einfach Aufwand, der anfällt, da wirklich die Aufgaben richtig zu planen.
Mhm. WebLogic, ist das nicht Oracle?
WebLogic?
Also für kleine Marketing-Heinis?
WebLogic ist Oracle. Oracle ist WebLogic. Ja, also der WebLogic-Server.
Oh mein Gott!
Der WebLogic-Server, das ist ein Produkt von Oracle, ein Java-Anwendungsserver, der von Oracle entwickelt wird und auf dem eben die Fachverfahren, die wir betreuen, die werden darauf betrieben, die basieren darauf.
Man muss vielleicht ganz kurz dazu sagen, der Begriff Fachverfahren ist ein Begriff der deutschen Behörden. Der normale Anwender nennt das einfach Anwendung oder Applikation, aber im Beamtendeutsch ist das dann Fachverfahren.
Das ist bei mir schon in Herz und Blut übergegangen. So Fachverfahren, Anwendung, das Wort kenne ich gar nicht mehr.
Ja. Arne, hast du auch gehört, dass das Oracle eigentlich mehr so ein bisschen eingestaubt ist?
Nee, ich habe davon leider gar keine Ahnung. Sorry. Ich wollte gerade noch fragen, ob es denn für das Cluster, für das Justice-Cluster, was gibt es denn da jetzt Besonderes? Was muss denn jemand dann mitbringen, wenn er sich jetzt dafür interessiert? Also ist dieses Oracle, dieses Fachverfahren, dafür ist das entscheidend? Muss man das wissen? Oder ist das jetzt auch für jedes andere Cluster, vielleicht bei Virtual 7, genauso eine Voraussetzung?
Also bei uns wäre es wirklich sehr dringend notwendig, dass wir WebLogic-Erfahrung finden, also Leute mit WebLogic-Erfahrung finden, da der öffentliche Dienst sehr viel mit Oracle arbeitet. Die Fachverfahren, wie gesagt, sind größtenteils im WebLogic eingesetzt. Es gibt das ein oder andere, was im Tomcat läuft. Als Datenbank kommt eine Oracle-Datenbank zum Einsatz, bis jetzt bei jedem Kunden, den wir betreuen. Von daher, das wäre schon wichtig, aber es ist nichts, was man nicht lernen kann.
Okay.
Ja, also WebLogic-Erfahrung, Oracle-Erfahrung ist wünschenswert, sage ich mal. Wir haben festgestellt über die letzten Jahre hinweg, dass da die Expertise in Deutschland relativ rar gesät ist. Also es gibt in Deutschland relativ wenig IT-Fachleute, die sich mit dem WebLogic-Server wirklich auskennen. Und das ist nicht Voraussetzung, um bei uns anfangen zu können. Wir haben Kollegen, die mit ganz unterschiedlichem Wissensstand bei uns angefangen haben. Und wir haben einen guten Onboarding-Prozess, um da wirklich das Wissen aufzubauen. Also wir haben teilweise Kollegen, die mit Linux nicht arbeiten konnten, als sie bei uns angefangen haben und das wirklich von da auf gelernt haben und heute nach 1-2 Jahren wirklich gut dastehen und im Projekt unterstützen können. Deswegen, was bei uns wichtig ist, ist, glaube ich, der Wille zum Lernen, der Wille, das neue Dinge zu lernen, wie den WebLogic, wie Oracle Datenbank, eine gute Teamarbeit zu machen, ein Teamplayer zu sein und selbst organisiert auch zu sein. Durch Responsiveness ist das, glaube ich, im ganzen Unternehmen eine wichtige Voraussetzung. Aber auch natürlich bei uns muss jeder sich ein bisschen selber um seine Aufgaben kümmern, selbst organisiert sein, in Abstimmung natürlich mit dem Team.
Das wäre jetzt in der Tat die Frage. Also Michael hat ja erklärt, wie es auf der Kundenseite läuft, wie es mit dem Kunden oder die Zusammenarbeit mit dem Kunden halt irgendwie funktioniert. Wie funktioniert es bei euch teamintern?
Teamintern, wir stehen alle füreinander ein. Das heißt, selbst wenn ich jetzt an einer Aufgabe sitze, wo ich nicht weiterkomme, ich kann das ganze Team fragen und irgendjemand hat Zeit und das Wissen, mir zu helfen. Also wir lassen niemanden allein zurück. Wie schon erwähnt, das Onboarding ist bei uns auch ein super Prozess, den wir jetzt auch schon jahrelang so durchführen. Leute, die neu bei uns anfangen, werden für Aufgaben, die wir durchführen, von Anfang an mit dazugenommen. Denen wird das Ganze am System gezeigt. Die kriegen nicht einfach nur irgendwelche Dokumente in die Hand, die sie sich mal durchlesen sollen und dann alles können. Wenn der Schritt durch ist, drehen wir das Ganze mal, dass dann die Leute, die neuen Kollegen dann selber mal die Aufgabe durchführen, die sie schon 3, 4, 5 Mal mit beobachtet haben, aber werden auch wieder nicht allein gelassen, sondern da sitzt auch ein erfahrener Kollege immer mit dabei, um dann bei Problemen zu helfen oder vorher schon zu sagen, stopp, das wäre jetzt falsch, bis man dann im gegenseitigen Einverständnis sagt, okay, man ist weit genug jetzt alles selbst durchzuführen, alleine, ohne Beobachtung und selbst organisiert. Weiterhin, wie schon erwähnt, wir nehmen uns die Aufgaben selbst raus, wenn wir Zeit haben. Und ansonsten, wenn Aufgaben kommen vom Kunden, größere, die geplant sind, die PMs stimmen sich untereinander ab, suchen dann raus, wer hat gerade Zeit, gehen auf denjenigen zu und dann wird das Ganze mit eingeplant.
Warum würdet ihr jemandem empfehlen, dem Cluster, sich bei dem Cluster zu bewerben und dazu zu stoßen? Justice. Nicht Virtual 7, sondern eurem Cluster.
Einerseits natürlich das tolle Team, der tolle Zusammenhalt, den gibt's in anderen Clustern definitiv auch. Aber bei uns ist die Möglichkeit, wirklich an den Justizsystem zu arbeiten, dort vieles kennenzulernen, eben nicht nur von der technischen Seite, sondern durch die ganze Administration lernen wir auch den ganzen Prozess von Ermittlungen bis hin zum Urteil auch mit zu verstehen, was da wirklich dahinter steht. Auch wenn wir fachlich nicht an den Systemen arbeiten, sondern technisch. Aber das lernt man dazu. Und generell bei uns lernt man viel. Wie es Marek schon sagt, wir nehmen auch Juniors mit, wenn es vor allen Dingen auch vom Teamplayer-Aspekt her passt, und bilden die Leute aus und zeigen dann ganz genau das, was wir brauchen. Wir haben aber genauso gut die Möglichkeit, auch neue Technologien mit einzubringen. Es ist jetzt vor kurzem ein Proof of Concept abgeschlossen worden mit einer komplett neuen Technologie für die Justiz. Wir haben Containerisierung war im Justizumfeld nicht wirklich ein Thema. Es waren alles virtuelle Maschinen oder direkt sogar physische Maschinen, auf denen das Ganze lief. Und so haben wir auch mit dazu beigetragen, eine neue Technologie einzubringen im Justizumfeld. Auch das ist bei uns möglich.
Spannend. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass man, wenn man doch eigentlich nur administrativ irgendwie tätig ist für die Software, dass man da tatsächlich auch Einblicke gewährt bekommt in den Ablauf eines Verfahrens, was du ja gerade meintest. Das ist ja schon sehr interessant.
Es kriegt man vor allen Dingen auch durch verschiedene Fehlermeldungen, die vom Endkunden letztendlich kommen. Nicht von unserem Kunden, sondern von den Justizmitarbeitern, die dann wirklich an der Akte arbeiten. Da kommen Fehlermeldungen rein, wie ich kann nicht abstempeln oder solche Geschichten. Und darüber lernt man über die Zeit, wie die Prozesse laufen.
Sorry, ich kann nicht abstempeln. Okay.
Ja, wir sind jetzt mittlerweile seit 7 Jahren in dem Bereich tätig und haben in der Zeit wirklich sehr viel gelernt, auch vom Hintergrundwissen. Und dadurch versteht man die ganzen Systeme besser, wie sie miteinander zusammenspielen. Auch die Umsysteme, die wir nicht administrieren, sondern zum Beispiel Kunden selber. Und können dadurch auch viel besser bei Problemen mithelfen.
Habt ihr auch etwas mit der App zu tun?
Die App. Was denn für eine App?
Okay, ich habe was gehört von einer App, die zumindest in Bayern läuft, über die man tatsächlich einfach so jetzt schnell mal eben eine Klage einreichen kann, wenn ich das will. Ich weiß, wir befinden uns gerade in Baden-Württemberg, aber das hat sich da in einem Interview irgendwie ergeben, dass da eine App existiert wohl, mit der ich dann meinen Nachbarn jetzt direkt verklagen kann, wenn er mir das Mikro klaut, wenn er seinen Apfelbaum auf mein Grundstück rüberreichen lässt.
Das ist eine schöne Anekdote, aber von der App habe ich tatsächlich bisher noch nichts gehört. Schauen wir mal, ob sich das durchsetzt. Wir optimieren ja den Betrieb, das heißt, wir schaffen Kapazitäten. Vielleicht läuft bald jeder mit der App rum und wenn der Nachbar schief guckt, dann wird gleich, wie heißt die App? Wie,
Ich recherchiere mal.
Können wir einen schönen Namen dafür finden? So.
Ich wollte gerade sagen, Arne holt sein Handy raus und verklagt uns gleich. Pass mal auf.
Accuse now. Accuse now. Ich überlege gerade irgendwas so Richtung Tinder, aber halt mit
Justiz. Über das Bayern-Portal. So. Ganz bequem per App über das Bayern-Portal kann man eine Klage elektronisch einreichen.
Yay, Bayern.
Gut. Ja, schön.
Ernsthaft? Geil. Das ist super. Kommt das in Baden-Württemberg auch bald?
Ich habe noch nie jemanden verklagt.
Ich auch noch nicht. Okay. Also von daher, ich bin da noch völlig unbescholten. Meine Nachbarn sind alle cool. Gut. Ja, spannend. Du sagtest, wir sind jetzt 7 Jahre dabei oder ihr seid 7 Jahre dabei, habt wahnsinnig viel gelernt. Wie sehen denn die nächsten 7 Jahre aus?
Geplant, dass wir wachsen, mehr Mitarbeiter werden, mehr Bundesländer betreuen und die Digitalisierung weiter vorantreiben. Also, dass weitere Instanzen angeschlossen werden, eben nicht nur Gerichte, sondern auch Staatsanwaltschaften. Es gibt Fachverfahren für Grundbucheinträge beziehungsweise fürs Grundbuchamt, was auch schon teildigitalisiert wird. Finanzgerichtbarkeiten werden genauso mit angeschlossen. Also im Prinzip letztendlich alle Gerichte sollen digital arbeiten beziehungsweise die komplette Justiz. Das heißt auch alles im Vorfeld, sprich polizeiliche Ermittlungen, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, dass das alles digitalisiert in einer Akte vorhanden ist und untereinander ausgetauscht werden kann. Und ich gehe von aus, so sehen die nächsten 7 Jahre aus. Wir werden größer, der Kundenstamm wird größer, es wird mehr digitalisiert und die Papierakte geht mit der Zeit verloren.
Das wäre doch schön, oder?
Spart auf jeden Fall Papier.
Und Zeit.
Das auch.
Ja. Gut. Worauf seid ihr denn bei eurer Arbeit besonders stolz?
Darauf, wie zufrieden die Kunden mit uns sind. Also wir hören immer wieder von den Kunden, super Arbeit, die ihr erledigt. Wir sind zufrieden, es geht schnell, es funktioniert, was ihr tut. Aber auch sehr stolz darauf, wie wir als Team miteinander arbeiten oder als Cluster. Wie man sich wirklich auf jeden Einzelnen verlassen kann und immer Unterstützung kriegt, wenn man sie braucht.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Also wie gesagt, ich bin viel im Internen tätig und wenig im Kundenumfeld. Aber ja, stolz ist so ein blödes Wort. Aber was ich toll finde an unserem Cluster ist einfach das Team. Wir hatten vor ein paar Wochen unseren Clustertag und hatten den digital noch gemacht. Und ich erinnere mich dran, dass ich morgens an den Rechner gegangen bin, Teams eingeschaltet habe und dann so nach und nach die ganzen Kameras von den Kollegen, Kolleginnen aufgeploppt sind und ich mir gedacht habe, so ja, das ist ein geiles Team, so da mit denen arbeite ich gern zusammen.
Damit, ich wollte noch so eine Frage stellen gerade. Schon beantwortet. So ganz provokativ. Was, wenn wir verschiedene Customer Cluster und auch an verschiedene Core Cluster haben bei Virtual 7, warum ist das Customer Cluster Justice das Beste?
Du immer mit deinem Konkurrenzdenken hier. Das Customer Cluster Justice ist für mich natürlich das Beste. Das ist mein Herzenscluster. Das ist das Cluster, in dem ich arbeite und zu dem ich gehöre. Ich glaube, der Vorteil, den wir haben gegenüber vielleicht anderen Clustern, ist dieses zentrale Team, was ich angesprochen habe. Andere Cluster, die vielleicht 5, 6 verschiedene Projekte haben, 5, 6 verschiedene Kunden, die haben auch innerhalb des Clusters 5, 6 verschiedene Teams. Und die einzelnen Leute untereinander, ja, es gibt die typischen Cluster-Meetings und sowas, da sieht man sich mal, aber so im täglichen Arbeiten haben die nicht so viel miteinander zu tun. Und das ist bei uns anders, weil wir dieses zentrale Team haben, das sich um alle Kunden kümmert. Das heißt, es wird wirklich täglich mit den Kollegen zusammengearbeitet.
Das kommt auch ein bisschen daher, dass die Aufgaben von Bundesland zu Bundesland weiterhin die gleichen sind, weil ja dasselbe Produkt bundesweit eingesetzt wird in den ganzen Instanzen, in den ganzen Bundesländern, Gerichten. In verschiedenen Ausprägungen, aber aktuell gibt's ja diesen Entwicklungsverbund für die elektronische Akte, die aus ungefähr, glaube ich, 12 Bundesländern besteht, die den Hersteller bezahlen. Und zumindest in diesen 12 Bundesländern wird überall dasselbe Produkt eingesetzt. Das heißt, auch da ist der Vorteil, ich kann heute in Bayern arbeiten und habe morgen in Rheinland-Pfalz genau die gleiche Aufgabe und muss mich nicht in was komplett Neues einarbeiten. Nur weil ein Bundesland gerade mal nicht so viel zu tun gibt, können wir in den anderen Bundesländern alle arbeiten, dadurch, dass die Aufgaben identisch sind.
Hat denn das Cluster gerade noch, also was ist denn jetzt der Kunde eigentlich? Die deutsche Justiz oder gibt es auch irgendwelche Behörden, die tatsächlich die Rechnung bezahlen?
Behörden nicht. Die Justiz hat letztendlich als Instanz oder als Organisation selber nicht die Administration, sondern gibt das an die Landesrechenzentren weiter und die sind unsere Kunden. Die Rechenzentren selber, die administrieren die Serversysteme. Die Justiz kümmert sich nur, was heißt nur, aber sie kümmert sich halt lediglich um die Clients, also um die Anwendung auf den verschiedenen PCs bei den Gerichten und so weiter, aber nicht um die Serverinfrastruktur. Das ist nochmal so weit zurück, diese Trennung und Sicherheit der Daten. Und dementsprechend, unsere Kunden sind die Rechenzentren.
Habe ich verstanden.
Ich auch.
Cool. Und diese die E-Akte, die basiert auf einer Software, das elektronische Integrationsportal oder irgendwie sowas in der Art, richtig?
Genau.
Okay. Und da habe ich gerade gehört, das ist nicht überall gleich.
Es gibt verschiedene Ausprägungen. Das Integrationsportal selber integriert verschiedene Fachverfahren ineinander, in eine Oberfläche. Da gibt es Produkte, die für die normalen Gerichte sind. Es gibt ein anderes Fachverfahren für die Staatsanwaltschaften. Die nutzen aber zum Beispiel immer dieselbe Plattform für den Nachrichtenversand, für den elektronischen Rechtsverkehr, aber halt auch wieder in unterschiedlichen Ausprägungen, mit unterschiedlichen Informationen an den Akten. Es gibt von Bundesland zu Bundesland Unterschiede teilweise, wie die Akten gespeichert werden, in welchem Dokumentenmanagementsystem. Und das Ganze verbindet dieses elektronische Integrationsportal miteinander jeweils in den einzelnen Bundesländern, teilweise in verschiedenen Instanzen. Also wir haben nicht ein Portal, was Gerichte und Staatsanwaltschaften zusammenbringt, sondern für jede dieser Instanzen ein eigenes Portal. Die sind aber untereinander kompatibel. Das heißt, die können eine Akte exportieren, verschicken und das Gericht kann diese Akte importieren, weil die Information identisch ist.
Wir schreiben uns ja auf die Fahne, die Digitalisierung Deutschlands nach vorne zu bringen. Wie sieht das denn dann aus, wenn wir innerhalb Europas jetzt denken? Habt ihr da irgendwie einen Überblick? Gibt es in anderen Ländern in Europa ähnliche schon Fortschritte mit der Digitalisierung? Und wie läuft dann die Zusammenarbeit? Ist das irgendwas, was bei uns noch ganz weit in der Zukunft irgendwo ist, dass wir dann auch über die Landesgrenze, Bundesgrenze hinaus denken?
Also ich sag mal, bei uns im Cluster, wir von Virtual 7, wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir wirklich über Deutschland hinaus die Justiz noch betreuen. Deswegen habe ich da auch relativ wenig Einblick, aber ich weiß, dass es bestimmte Projekte auch auf EU-Ebene gibt, die die Justizen auch zwischen den Ländern näher zusammenbringen soll und da die Prozesse optimieren soll. Das sind allerdings Projekte, die jetzt noch nicht in unserem Bereich fallen. Eventuell, du hast vorhin nach den nächsten 7 Jahren gefragt, vielleicht ändert sich das, vielleicht werden wir auch irgendwann über die Landesgrenzen hinaus ein bisschen was machen können. Momentan fokussieren wir uns wirklich auf die Justiz in Deutschland.
Bleiben wir beim Thema Zukunft. Jeder spricht ja gerade über ChatGPT. Wie weit könnt ihr euch vorstellen, dass eine KI zukünftig irgendwelche Urteile spricht?
Kann ich mir momentan noch nicht vorstellen. Eventuell in irgendeiner dystopischen Zukunft könnte es dazu kommen. Aber ich glaube, momentan ist es noch ganz gut, wenn wirklich Menschen die Urteile fällen, eventuell unterstützt durch künstliche Intelligenz. Das kann ich mir wiederum sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich würde jetzt noch keiner künstlichen Intelligenz, auch nicht ChatGPT, auch nicht in der Version 4, das Fällen von Urteilen gegenüber real existierenden Menschen zutrauen wollen.
Tatsächlich soll ja oder ist in Planung künstliche Intelligenz in der Justiz schon zum Einsatz kommen, in den Massenverfahren. Allein mit den Fluggastrechten, glaube ich, diese ganzen Klagen, die dort aufgerollt sind irgendwann in den letzten 2 Jahren, waren so viele Fälle, einzelne Landgerichte waren völlig überfordert damit, mit der Abwicklung. Und weil bei diesen Massenverfahren dann eben viele Dinge natürlich auf dem gleichen Sachverhalt irgendwie beruhen, eben Flugzeug ausgefallen, Flugzeug zu spät, was auch immer, kann man das eben bündeln. Und dort soll, habe ich gehört, KI dann auch zum Einsatz kommen. Und das ist dann ungefähr das, was du auch meinst. Das kann man sich vorstellen, aber darüber hinaus, lieber Menschen.
Ja, so würde ich das momentan sehen. Das Projekt, was du gerade angesprochen hast, das war, glaube ich, ein Pilotprojekt, Fluggastrecht. pun not intended, aber es war ein Pilotprojekt, das, glaube ich, in Speyer gemacht wurde. Ich kann mich irren. Aber ja, so diese Themen, künstliche Intelligenz zur Unterstützung, das ist was glaube ich, immer mehr kommt, was auch Thema letztes Jahr auf dem Digital Justice Summit in Berlin war. Da gab es den Talk zu diesem Pilotprojekt. Deswegen ist mir das noch ganz gut im Kopf, ja.
Ich sehe es aber genauso. Also unterstützend einsetzen, ja, zum Beispiel um Sachverhalte zu analysieren und zu bündeln, wenn es Ähnlichkeiten gibt und vielleicht sogar Bezüge zwischen mehreren Verhandlungen oder Fällen, dass das Ganze zusammengefasst wird. Aber ich persönlich würde die Urteilsfindung auch lieber einem Menschen überlassen anstatt einer KI, weil die KI wirklich nur rein nach Fakten geht, in dem Fall, selbst wenn sie da dran bleibt und nicht selbst wie ChatGPT Falschinformationen nimmt oder bereitstellt, aber zum Beispiel nicht um die Persönlichkeit, weil ein Bereich der Urteilsfindung für den Richter, die haben nicht umsonst einen gewissen Spielraum, hängt auch mit dem Angeklagten selber zusammen. Inwieweit zeigt er sich reumütig, inwieweit sieht der Richter die Möglichkeit der Resozialisierung und dementsprechend fällt er halt ein leichteres oder schwereres Urteil, das würde eine KI in meinen Augen nicht können.
Kommt auf die Datenmenge drauf an, würde ich sagen. Und die Justiz soll ja blind sein. Warum nicht eine künstliche Intelligenz statt einer Moralinstanz? Ist auch wieder nur provokativ, das ist nicht meine Meinung. Es ist nur, wenn wir gerade schon uns auf so hohen Ebenen hier irgendwie diskursiv.
Du meinst Todesurteil per Algorithmus.
Oh hey.
Hessen hat, glaube ich, sogar noch das Todesurteil drin. In Hessen gibt es noch das Todesurteil, aber da Bundesrecht über Landesrecht steht, ist es nicht gültig. Okay. Ist aber aus der hessischen Verfassung nie entfernt worden.
Spannend. Okay, gut. Also KI steckt noch in den Kinderschuhen, was zumindest die Justiz angeht.
Ich bin der Meinung, nicht nur im Bereich Justiz. Also man hat es an ChatGPT gesehen, es hat Potenzial, aber es basiert auch wieder nur auf den Daten, von denen es lernt. Und so viele Falschinformationen, wie ChatGPT an sich rausgibt, es ist generell, finde ich, noch ein sehr, sehr neues Produkt, gerade so textgenerierte KI, wo man erstmal schauen muss, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze.
Da würde mir aber jetzt gerade einfallen, wie kommen denn überhaupt die ganzen Akten in die digitale Transformation?
Die werden eingescannt. Da gibt es komplette Scanstraßen, wo die wirklich bündelweise die Akten einscannen können. Damit werden die digitalisiert und dann werden die in ihren entsprechenden Aktenzeichen nach zugeordnet und in die digitale Akte umgewandelt für bestehende Akten.
Ja, genau, also das gilt für die alten Papierakten. Neue Verfahren werden meistens wirklich digital abgehandelt. Also dann kommen die ganzen Akten kommen schon digital an von der Staatsanwaltschaft und anderen Instanzen und werden dann digital abgelegt. Also da wird nicht, was an sich vorstellbar wäre, aber es ist nicht so, dass der Staatsanwalt es ausdruckt, zur Justiz schickt, die das einscannt und dann im Dokumentenmanagementsystem ablegt. Das funktioniert völlig digital.
Ich denke auch, der Richter sagt dann seiner Assistentin, ja, druck mir das mal aus und dann nimmt das mit und liest es dann auf dem Klo oder so oder keine Ahnung.
Das kann eventuell vorkommen, wie diese Anwenderseite sehen wir leider nicht so sehr. Aber ich glaube auch, die Richter lernen, also auch alteingesessene Richter lernen so nach und nach mit den neuen Produkten umzugehen. Und wenn sie die Vorteile erkannt haben, sind dann auch froh, dass sie eben die digitale Akte haben und nicht mehr die Papierakten.
Gut, wunderbar. Wie wäre denn euer Schlussplädoyer?
Ja, mein Schlussplädoyer wäre, wir sind ein super Team. Wir stehen alle zusammen. Kommt gerne zu uns. Schaut euch das an. Und ja, wir digitalisieren die Zukunft Deutschlands.
Mein Schlussplädoyer. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten Ihnen in der letzten knappen Stunde ein bisschen näher bringen, was wir im Customer Cluster Justice so tun. Falls sich das interessant anhört, dann sind wir immer gerne für einen auch persönlichen Austausch zu haben. Meldet euch einfach bei uns, falls ihr noch Fragen habt oder falls ihr sagt, das ist genau das Team, in das ich reinpasse und in das ich rein möchte, dann immer gerne melden.
Wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, wir kriegen im September eine Menge vom Customer Cluster Justice zu sehen auf dem EDV-Gerichtstag in Saarbrücken. Ansonsten glaube ich halt irgendwie gibt es immer mal wieder Neuigkeiten und ich hoffe, ihr haltet uns auf dem Laufenden, wie es denn mit der Digitalisierung der Akten und der Vernichtung der Papiere weitergeht. Ich danke euch vielmals und wünsche euch alles Gute.
Dankeschön.
Danke.